Deutschlandfunk Kultur heute.
Der Mond als Führer und Kompass, sein Licht als schützende Hülle und rettendes Leuchten. Wie oft ist dieser Himmelskörper schon besungen, schon bedichtet worden? Heute feiert die Welt die Mondlandung vor 50 Jahren. Genauer, heute setzten die ersten Menschen ihren Fußabdruck auf den Mond. Neil Armstrong und Buzz Aldrin, der heute noch dort zu sehen ist, dieser Fußabdruck. Die Kollegen von Forschung Aktuell haben das schon die ganze Woche akustisch nachvollzogen, nachzuhören auf unserer Webseite oder in der DLF-Audiothek-App. Und wir fragen heute, welche Spuren der Mond in Literatur und Film hinterlassen hat. Ein Gespräch dazu mit dem Autor Ulrich Wölk. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Außerdem würdigen wir Marisa Merz. Die Arte Povera-Künstlerin ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Die Vögel von Walter Braunfels hatten in Erl Premiere. Und wir berichten von einem Forschungsprojekt in Bern, das Alexander von Humboldts Artikel und Schriften veröffentlicht. Humboldt war nämlich nicht nur Naturforscher und Entdecker, sondern auch der internationalste Publizist seiner Zeit. Marisa Merz war eine der frühen und vielleicht auch die einzige Künstlerin der Arte Povera, einer Bewegung, die ihren Ursprung in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Rom und Norditalien hatte und mit Fundstücken aus dem alltäglichen Leben arbeitete, mit gewöhnlichem, also mit armen Materialien. Angeschwemmtes Holz, Bindfaden oder Draht, aufgelesenes Metall, Stoff oder Lumpen konnten das sein, die zu mehr oder weniger abstrakten Installationen zusammengefügt wurden. Einer der berühmtesten Vertreter der Arte Povera war Mario Merz, auch der italienische Beuys genannt, weil er viel mit organischem Material spielte und nicht die Kunst als Kunst, sondern die Idee dahinter im Sinn hatte. Seine Frau, die erst spät bekannt wurde, war Marisa Merz. Sie ist im Alter von 93 Jahren in Italien gestorben. Und diese Reihenfolge ist nicht zufällig. Wie viele Frauen stand Marisa Merz lange im Schatten ihres Mannes. Derzeit allerdings werden viele Künstlerinnen für die Kunstgeschichte neu oder wiederentdeckt. Eine Retrospektive auf Marisa Merz wanderte beispielsweise seit 2017 durch Museen in den USA und nach Europa. Frage an unseren Kunstkritiker Carsten Probst: Ist das späte Gerechtigkeit für ein lange marginalisiertes Werk?
Ja, Frau Fischer, es ist sicherlich ein Werk, das, wie Sie eben auch schon sagten, spät bekannt geworden ist. Gerade in Deutschland würde ich mir eigentlich noch wünschen, dass es bekannter wäre, aber marginalisiert würde ich es nicht nennen. Also Sie finden Arbeiten von Marisa Merz inzwischen in vielen großen Kunstsammlungen. Sie hatte Ausstellungen im MoMA, im Centre Pompidou. Sie war, glaube ich, zweimal bei der Documenta, auf verschiedenen Biennalen. Mario Merz, also ihr Mann, war sicherlich, bekannter ist es sicherlich bis heute noch. Und es ist natürlich auch Fakt, dass sie sich in den ersten Jahren, Jahrzehnten ihrer Ehe um die gemeinsame Tochter gekümmert hat, während er schon durch alle Welt reiste. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, sie ist dieses Beispiel für die hochbegabte, aber unterdrückte Künstlergattin, weil sie hat sich immer um ihre eigene Arbeit kümmern können und kümmern wollen. Und die beiden haben auch zusammengearbeitet. Also diese Langsamkeit ihres Bekanntwerdens ist, glaube ich, eher der Struktur des Kunstbetriebes generell geschuldet.
Sie hat viel mit Ton gearbeitet. In Salzburg waren Köpfe zu sehen, die nur durch Dellen, Wülste oder Ritzungen als solche erkennbar waren. Irgendwie zeichenhafte, filigrane Wesen. Wodurch zeichnet sich Marisa Merzens Werk denn aus?
Na, durch diese höchst subtile, aber auch wirklich musikalische Art und Weise, so den Zauber des Materials, des künstlerischen Materials zu beschwören. Also für mich zählen einige ihrer Arbeiten auch zum Stärksten, was in der Arte Povera überhaupt gemacht wurde, zum Beispiel diese biomorphen Hängeskulpturen, die aus so losen Elementen glänzender und ja auch teils bemalte Aluminiumfolie zusammengefügt sind. Living Sculpture von 1966 wäre da ein Beispiel. Da haben sie sowas von einem fast pflanzlichen Lebewesen. Andererseits wirken sie wie so eine Übertragung futuristischer Maschinenkörper in Skulptur, sind aber gleichzeitig so fragil, dass jeder Lufthauch diese Körper bewegen könnte. Also es geht weniger um Darstellung von Körper als um, das hat mein Kritiker sehr schön beschrieben, als Bedingungen, um die Bedingungen, Körper zu sein. Also genau so sind viele ihre Objekte und Zeichnungen, erkennbare Formen, die aber ja im Material sich gleichzeitig wieder auflösen.
Kuratorinnen und Kritikerinnen sehen in ihren Arbeiten eine Beschäftigung mit einer Rhetorik des Femininen, womit man häufig auch meint, dass die Künstlerin über den Horizont weiblicher Tätigkeiten nicht hinausgekommen ist oder aus Gründen der Emanzipation beim Nähen, Stricken oder Flechten bleibt. Was war Marisa Merz? War sie die feministische Position innerhalb der Arte Povera?
Also das liegt aus mehreren Gründen natürlich wirklich sehr nahe zu vermuten, aber vielleicht auch hinter dem eben geschilderten steckt, glaube ich, seitens ihrer eigenen Werkauffassung ein sehr, sehr großer Idealismus. Sie selbst hat mal gesagt, es gab für sie nirgends irgendwie eine Trennung zwischen Leben und Arbeit. Das Werk hat sie verstanden als einen ständigen Fluss, einen Prozess, der niemals aufhört, ein alter Traum von absoluter Kunst. Und aus diesem Grund hat sie auch selbst ihre Arbeiten zum Beispiel nie datiert oder signiert. Sie wollte sich einfach den Kategorien und Einordnungen entziehen. Und ich glaube, das gilt auch für so eine Art Selbstzuschreibung zum Thema Feminismus. Sie hat sich, und das ist ganz klar, sie hat sich immer wieder mit Materialien und Handwerkstechniken auseinandergesetzt, die traditionell als weiblich konnotiert sind, also Flechten, Weben, Sticken. Es gibt Arbeiten mit so kleinen Objekten aus Draht oder Nylongeflecht, die wie Kleidungsstücke wirken, kleine Schuhe zum Beispiel oder Nylonbuchstaben, die den Namen ihrer Tochter ergeben. Also ich verstehe, dass man das irgendwie als Unterschied zu ihren männlichen Kollegen sieht, aber eben aus dem Grund, wie ich eben schon sagte, wollte sie sich eigentlich niemals in irgendwelche Kategorien pressen lassen.
Ganz kurz zum Schluss, 2013 hat sie den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk auf der Biennale von Venedig erhalten. Was wird bleiben?
Also die Arte Povera, so in ihrer ganzen hochidealistischen Konzeption, war ja eigentlich ein vornehmlich männlicher Widerstand gegen auch eine von Männern geschriebene Kunstgeschichte. Und ich glaube, Marisa Merz macht in ihrer Eigenheit, in der großartigen Eigenheit ihres Werkes klar, dass es da noch eine ganz andere Kunstgeschichte zu erzählen gibt, einen ganz anderen Idealismus.
Herzlichen Dank, Carsten Probst, für diese Einordnung und Würdigung von Marisa Merz, der Arte Povera Künstlerin. Wir könnten diese Sendung auch zu einer Musiksendung machen von Sting, den Sie am Anfang hörten, über Frank Sinatras Fly Me to the Moon bis zum religiösen Abendlied Der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius aus dem Jahr 1790 gibt es eine fast unendlich scheinende Reihe von Musikliteratur, in der der Mond besungen wird. Das Gleiche gilt aber auch für die Literatur. Und zwar quer durch die Jahrhunderte. Und über die habe ich gesprochen mit Ulrich Wölk. Er ist promovierter Astrophysiker, lebt seit 1995 als freier Schriftsteller in Berlin und seine Romane und Erzählungen handeln viel auch vom Weltraum. Das sagen schon die Titel »Die Einsamkeit des Astronomen« oder »Einstein on the Lake«. Sein jüngster Roman »Der Sommer meiner Mutter« spielt im Sommer 1969, also im Jahr der Mondlandung, und diese selbst eine nicht unbeträchtliche Rolle in diesem Roman. Ich habe Ulrich Wölk als erstes gefragt, worin für ihn persönlich die Faszination Mond besteht.
Ich war eigenartigerweise schon als Kind immer vom Mond fasziniert, tatsächlich von diesem ganz schlichten, einfachen Blick nach oben, dieser hellste Himmelskörper neben der Sonne, den wir haben. Und es ist eben etwas, was man, glaube ich, gar nicht so gut in Worte fassen kann, was es eigentlich ist, was dieser Blick oder dieses Licht, wenn man denn dafür vielleicht auch empfänglich ist, in einem dann tatsächlich anrührt.
Aber Sie haben immerhin Ihrem Helden in Ihrem jüngsten Buch auch ein Mondplakat ins Kinderzimmer gehängt.
Ja, er ist eben auch ein mondbegeisterter junger Mann, kann man noch nicht sagen, Jüngling. 11 Jahre ist er alt und er fiebert auf die Mondlandung hin, die eben jetzt sehr genau vor 50 Jahren stattgefunden hat. Und ich habe ihm da sozusagen ein bisschen etwas von mir in seine Seele gelegt. Eben, er ist eben auch sehr fasziniert davon, ohne ja so genau zu wissen, warum. Und es geschehen dann ja auch andere Dinge, die ihm dann zeigen, dass doch noch auch Irdisches sehr, sehr spannend und sehr interessant sein kann.
Wir sprechen über Literatur, und wenn wir ein bisschen chronologisch vorgehen wollen und auf die Romantik zum Beispiel als vermutlich mondsüchtigstes Zeitalter hinweisen, dann haben wir damit aber schon jede Menge Literatur nicht wahrgenommen, die sich nämlich von frühesten Zeiten an mit dem Mond beschäftigt hat.
Ja, also die frühesten Überlegungen über den Mond stammen eigentlich, die mir bekannt sind, von den Griechen. Beziehungsweise der erste, den ich da erwähnen würde, wäre Lukian, ein syrischer Autor, der dann schon etwa 100 Jahre nach Christus sich darüber Gedanken gemacht hat, wie das eben wäre, zum Mond zu reisen. Und das ist auch sehr witzig, das war eigentlich ein Satiriker. Und er fliegt also mit Adler- und Geierfedern zum Mond auf und trifft dort die schöne Frau Luna. Und die ist nun also hoch empört, weil auch die Philosophen auf der Erde ja nun ständig darüber diskutieren, was denn nun ihr Wesen sei und dass sie aussehe wie ein angeschlagener Teller und dass ihr Licht überhaupt gar nicht echt sei. Und das findet sie natürlich ganz furchtbar, beschwert sich also bitterlich und sagt, wenn das so weitergeht, dann geht sie zu Jupiter und der soll dann diesen Philosophen auf der Erde mit ihren ganzen Gedanken mal ordentlich einheizen.
Wie geht's dann weiter?
Wir haben dann eigentlich allerdings auch eine lange Pause, weil der Mond dann ein bisschen aus dem Bewusstsein der Schriftsteller rausgerückt ist. Wo er wieder wirklich sehr prominent ist, ist dann tatsächlich angefangen auch mit der Moderne, auch in der Astronomie die Veränderungen, also Kopernikus, Kepler. Da fing man dann wieder an, sich nochmal über den Mond genauer Gedanken zu machen, was er ist. Kepler hat beispielsweise einen Text geschrieben, Somnium heißt der Traum. Und in dem beschreibt er auch eine mythische von Dämonen, sag ich mal, organisierte Reise eines Helden auf den Mond und macht dann schon, das ist sehr spannend, eine sehr genaue Beschreibung, wie denn die Erde vom Mond aus gesehen wirken würde und dass es eben auch eine Halberde gäbe und so weiter und so fort. Das ist also alles schon sehr, sehr schön ausgearbeitet und dann im nächsten Schritt kommt dann tatsächlich die Romantik, wo das Thema dann wirklich richtig groß wurde wieder.
Und wir kennen natürlich alle diese Bilder und diese Literatur.
Ja, da geht es tatsächlich um diese magische Wirkung des Lichts, das der Mond auf die Menschen hat. Also bei Eichendorff wird dann das Marmorstandbild der Venus, wird sozusagen im Mondlicht quasi lebendig. Und da schwingen auch immer erotische Konnotationen dann mit. Und bei Goethe, der sagt dann eben, meine Seele kann sich im Mondlicht ganz von sich lösen. Also sozusagen der Mond als Erlöser und Befreier des schon entfremdeten Menschen. Da wird das Motiv dann sehr, sehr groß. Dann kommt die Phase, wo wirklich wieder auch die Spekulationen beginnen, können wir den Mond denn nicht auch erreichen? Die witzigste Sache finde ich eigentlich von Cyrano de Bergerac. Es musste ja immer sozusagen realisiert werden, wie geht das? Man kann Flügel nehmen oder man kann einen Pferdewagen da hochreiten lassen und was alles gemacht worden ist. Nein, der schmiert sich mit einem bestimmten Ochsenfett ein, weil es irgendeine Bauernregel gibt, dass die Sonne dieses Fett auftrinke und sozusagen das erzeugt dann einen Sog, der ihn hochreißt und zum Mond bringt. Ja, also es sind ganz auch wirklich verrückte satirische Dinge, die dann sich um den Mond ranken. Und ab der Zeit ist der Mond auch fast immer besiedelt. Also man findet also alle Mondreisenden aus der Phase, also sagen wir der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, finden dann auf dem Mond irgendwelche Wesen.
Wenn wir bei den Mondreisen in der Literatur bleiben, von Johannes Kepler bis zum Science Fiction, was für eine Rolle spielt der Mond selbst denn darin, wenn man das jetzt etwas systematischer fassen möchte?
Die Rolle des Mondes wandelt sich. Also der ist zuerst eher das Objekt von Spekulationen, auch wieder viel eben Satire. Dann wandelt es sich, er wird realistischer Himmelskörper. Man denkt, man könnte dahin fahren, aber man hat natürlich keinerlei Vorstellung in Keplers Zeiten, wie das technisch realisierbar könnte. Dann die Phase, die große Phase des Monds als Metapher für den Menschen, für bestimmte unerfüllte Sehnsüchte in uns. Und dann nähern wir uns so allmählich eben dem 20. Jahrhundert. Und da kommt dann eben doch auch der Mond wirklich als, also wo man zum ersten Mal auch technisch sich vorstellen könnte, wie kann man denn da hinkommen, also der Mond wirklich als konkretes Reiseziel ins Spiel. Bei Jules Verne beispielsweise ist es ja so, dass der, die hatten noch keine Raketen oder die waren nicht groß genug, aber man baut eben einfach eine riesige Kanone, ja, und mit der wird das Raumschiff eben auf den Mond gefeuert. Und man hatte zumindest die Möglichkeit, rein rechnerisch sich, man kannte die Entfernung, zu überlegen, wie könnte es vielleicht gehen.
Jules Verne, der immerhin schon 1865 sein Buch Von der Erde zum Mond und 5 Jahre später Die Reise um den Mond verfasst hat. Mondreisen sind ja Expeditionen und haben, wie etwa die Entdeckung und Eroberung anderer Kontinente durch die europäische Seefahrt, häufig ja was Kolonialistisches oder was Usurpatorisches an sich. Bleiben denn die Gesellschaftsmodelle, wenn man jetzt die Mondbesiedelungsfantasien nimmt, streng aufeinander bezogen?
Der Mond ist mal Ort für utopische Gesellschaften und dann ist er wieder ein Ort für eine Spiegelung irdischer Verhältnisse. Und das ist, würde ich sagen, eher der Fall. Also wenn wir beispielsweise jetzt mal in die Science-Fiction gehen, früher Science-Fiction-Film von Fritz Lang, Die Frau im Mond, da wird sozusagen auf dem Mond alles verhandelt, was auf der Erde auch verhandelt wird. Also das Raumschiff fliegt los, aber es fliegen irgendwelche Spekulanten damit, die wollen da Gold suchen. Der Mond selber ist in dem Falle nicht besiedelt. Aber die ganzen irdischen Konflikte werden sozusagen auf den Mond exportiert und werden dann da ausgetragen.
Und von der Science-Fiction-Literatur aus sind wir ja auch schnell beim Film, der nicht nur das neuere Medium ist, sondern womöglich auch das idealere für solche Mondfantasien?
Das ist wirklich eine Frage, was ist die richtige, die ideale Mondfantasie, was der Film mit Sicherheit natürlich viel besser kann als die Literatur ist, dass er sozusagen einen realistischen, sinnlichen Eindruck vom Mond, von Mondlandschaften vermittelt. Also mit großer Perfektion hat das ja dann erstmals Stanley Kubrick gemacht in 2001, Space Oddity, in der halt der Mond quasi als schon fast Normreiseziel erreichbar ist. Man fliegt dort mit Mondbussen über die Krater und das ist auf der großen Leinwand natürlich für damalige Verhältnisse, wir sind jetzt ja nochmal weiter, schon sehr, sehr beeindruckend gemacht gewesen. Dass man so dieses Gefühl bekommen konnte, wie sieht es aus auf dem Mond. Und das hat man aber auch früher schon sich eigentlich ganz gut vorstellen können. Es gibt sehr beeindruckende Filme, eben auch Kulissenmalereien, die zum Teil wohl noch erhalten sind, auch eben aus der Fritz-Lang-Zeit, wie die Menschen sich den Mond vorgestellt haben. Und man wusste es an sich zumindest recht genau dann in der damaligen Zeit schon, dass er eben doch eine sehr, ja, das muss man sagen, vielleicht faszinierende, aber doch letztlich auch sehr tote, leere, auch in gewissem Sinne trostlose Welt ist.
Ulrich Wölk war das, Astrophysiker und Buchautor über Mondreisen in der Literatur. Und jetzt zu einem Mann, der das Reisen ebenfalls aus Wissensdurst und dabei überaus leidenschaftlich betrieb, Alexander von Humboldt. Der Mann war Naturforscher, Entdecker, ein unabhängiger Geist und am liebsten auf unbekanntem Terrain unterwegs. In diesem Jahr ist Humboldt-Jahr. Vor 250 Jahren wurde er geboren und wir berichten heute über das Forschungsprojekt Alexander von Humboldt in Bern, das sämtliche Schriften, Zeitungsartikel, Aufsätze, Essays, ediert, kommentiert und in 10 Bänden veröffentlicht hat. 6.800 Seiten insgesamt. Gerade sind sie bei DTV erschienen. Marc Engelhardt war vor Ort und hat den Forschern über die Schulter gesehen.
Der Berner Professor Oliver Lubrich zieht einen leinengebundenen Folianten aus dem Bücherregal. Alexander von Humboldts Pflanzengeographie mit den Reiseberichten und dem Kosmos, eines der bedeutendsten Werke des Naturforschers. Doch entscheidend für seinen Weltruf schon zu Lebzeiten waren ganz andere Veröffentlichungen, weiß Lubrich.
Was die Zeitgenossen wirklich gelesen haben, waren eben überwiegend die Artikel in Zeitungen und Zeitschriften, weniger die Bücher. Er war wahrscheinlich der internationalste Publizist seiner Zeit, der in Bombay und Sydney, aber auch in Bogota und in Boston, sogar in Südafrika, Texte herausbrachte.
2 Jahrhunderte lang waren die meisten dieser Schriften verschollen. 6 Jahre lang hatte ein internationales Team unter Lubrichs Leitung nach ihnen geforscht, sie ediert, übersetzt und verfügbar gemacht. Humboldts bislang unbekannter Kosmos besteht aus 3600 Artikeln, Aufsätzen und Briefen, die als sämtliche Schriften in 10 Bänden ab sofort gedruckt erhältlich sind.
Wir haben hunderte von Periodika durchsucht, wirklich Seite für Seite und die Inhaltsverzeichnisse angeschaut. Wir haben sämtliche Selbstzitationen von Humboldt uns vergegenwärtigt, das heißt alle Stellen in seinen Schriften, Büchern, Texten, Briefen, wo er sich auf irgendeine Arbeit von ihm, die irgendwo erschienen ist, bezieht. Und auf diese Weise wuchs das Material immer mehr an, also viel stärker, als wir das anfangs vermutet hätten.
Unter den Schriften ist auch der erste Text von Humboldt überhaupt, anonym im Alter von 19 Jahren publiziert. Ein auf Quellen Dritter basierender Artikel über den Boan Upas, einen legendären asiatischen Giftbaum, in der jüngst erschienenen Hörbuchbearbeitung gelesen von Ulrich Nöten.
Im Umkreis eines Steinwurfs um diesen Baum, schreibt Thunberg, sei die Erde wie verbrannt. Die anderen berichten, dass man im Umkreis von 15 bis 18 Meilen weder Mensch noch Tier, nicht einmal einen Fisch im Wasser findet. Welch riesiger Unterschied zwischen dem Raum im Umkreis eines Steinwurfs und dem von 18 Meilen. Herr Thunberg merkt an, dass insbesondere die Priester Interesse daran hätten, solche Irrtümer zu verbreiten, welche das einfache Volk in Indien allzu gern aufnehme. Voltaire würde sagen, dies beweise, dass die Priester sich auch unter dem Äquator nicht ändern.
In diesem Erstling erkennt Oliver Lubrich bereits den aufklärerischen Naturforscher, Kritiker der Kirche, Antikolonialisten. Doch in den sämtlichen Schriften offenbart sich auch ein neues Bild Humboldts. Weniger Preuße als Weltbürger, nicht der letzte Universalgelehrte, sondern einer der ersten interdisziplinären Wissenschaftler.
Was wir heute wieder entdecken, das ist tatsächlich diese vollkommen kreative, unerwartete Fähigkeit, Botanik mit Migration zusammenzudenken oder sozioökonomische Faktoren mit meteorologischen, um dann Klimawandelsprozesse zu begreifen. Also diese fächerübergreifenden Fragestellungen und Lösungswege, das ist einer der Aspekte, die Humboldt für uns heute sehr attraktiv und anregend machen.
Eine andere, neue Facette Humboldts Wirken als politischer Intellektueller, der sich offen gegen Sklavenhandel, aber auch gegen die Ausgrenzung von Juden in Preußen aussprach. Ein Schatz an Themen, doch bleibt die Frage, wie erschließt man sich ein solches Opus? Die 10-stündige Hörbuchfassung ist ein Weg, sich Humboldts unbekanntem Kosmos zu nähern. Ein anderer sind die Transversalkommentare, die zu 21 ausgewählten Themen durch die Schriften führen. In den kommenden 2 Jahren werden Lubrich und sein Team zudem noch an einem Kommentarband arbeiten. Dann wird alles zusammen online gestellt. Und der Berner Forscher ist sicher, dass die Schatzsuche auch dann noch nicht beendet ist.
Es ist genug Humboldt für alle da. Und es ist so viel auch an Humboldts Schriften und in seinem Nachlass zum Beispiel auch noch zu entdecken, dass also sehr, sehr viel zu tun bleibt.
Das Berner Forschungsprojekt Alexander von Humboldt, das ein sehr modernes Bild des Forschers zeichnet, Marc Engelhardt berichtete. In Erl bei den Tiroler Festspielen zählt man das Jahr 1 nach Gustav Kuhn. Der Gründungsintendant war nach schweren Vorwürfen wegen Machtmissbrauch und sexueller Übergriffe nicht mehr haltbar. Demnächst startet hier der Frankfurter Opernchef Bernd Löbe und in diesem Jahr amtiert Andreas Leisner, bislang Vizeintendant der Festspiele, als Erlkönig. Walter Braunfels Oper Die Vögel hat er programmiert. In Erl hört man sie zum ersten Mal. Ein Werk, das nach Aristophanes berühmter Komödie komponiert ist. 1913 begonnen, 1920 in München von Bruno Walter uraufgeführt. Dazwischen lag also der Erste Weltkrieg. Braunfels war auch Soldat gewesen. Die Frage geht an unseren Kritiker Jörn-Florian Fuchs. Ist denn diese Zeitgenossenschaft auch in der Musik von Braunfels zu hören?
Ich würde sagen, eher begrenzt. Es ist schon eine Musik, die sich deutlich an Richard Strauss und auch an Wagner orientiert und vor allen Dingen auf den großen, opulenten Klangrausch setzt. Und die Gegenwelt ist dann etwas wirklich minutiös ausgehörtes Melodien, die also in feinste, filigranste Welten uns führen. Es ist eher, würde ich sagen, letztlich so eine Art utopische Musik, die nicht direkt Weltkriegserfahrungen mit hineinnimmt. Wobei man sagen kann, dass vor allen Dingen dann im zweiten Akt doch auch eine gewisse Schroffheit ab und zu dann anklingt. Aber das ist stilistisch schon ganz im Sinne oder im Klangraum der anderen Werke von Braunfels.
Hier eine sehr eruptive Tutti-Szene in Erl, dirigiert vom Braunfels-Spezialisten Lothar Sagrosek. Was, Jörn-Florian Fuchs, ist denn heute von diesem Stoff zu haben, der, wenn ich Sie richtig verstehe, 3 Welten beschreibt, die der Götter, die der Menschen und die der Vögel, diese Gegenfantasiewelt eben?
Genau, ursprünglich ja die 2 Athener, denen es ein bisschen zu langweilig wird, in der Stadt Athen, aber auch was die politische Ordnung betrifft und die nach was Neuem suchen und dann eben zu den Vögeln gehen, mit denen gemeinsam zusammen so ein Wolkenkuckucksheim errichten und dann die Götter herausfordern. Zeus greift dann ein, der Vogelstaat, dieser merkwürdige Zwischenstaat zwischen Vögeln und Menschen, wird vernichtet und die alte Ordnung wird wiederhergestellt. Ja, ich finde ganz ehrlich gesagt diesen Stoff nicht so irrsinnig auf die Gegenwart zu beziehen, bis auf den einen Punkt, dass man sagen kann, es gibt Teile der bestehenden Ordnung, die man vielleicht nicht vorschnell in Frage stellen sollte. Das wäre so ein Ansatzpunkt auch für eine Regie vielleicht, zu sagen, ja, das kann man für unsere Gegenwart schon fruchtbar machen, dass man eben sagt, nicht alles an dem, was in den letzten vielleicht auch Jahrzehnten war, könnte man ja auch auf Deutschland beziehen, war so schlecht, dass jetzt eine kleine Gruppe anfängt, alles vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das wäre so ein Ansatzpunkt.
Die Regisseurin Tina Lanig, die sonst viel am Theater arbeitet, hat das inszeniert. Welche Geschichte erzählt sie?
Das ist aus meiner Sicht keine ganz nachvollziehbare Geschichte. Es wird das Ganze erzählt in sehr kalten, in düsteren Räumen. Es hat offenbar mit Künstlern zu tun. Es tauchen die Vogeldamen anfangs in Abendgarderobe auf. Zunehmend wird es aber dann, also sehr in bunter, glitzernder Abendgarderobe, das wird aber zunehmend alles düsterer. Es gibt dann so Szenen mit Türen und Notausgangsschildern, aus denen man offenbar aber nicht hinauskommen kann, wobei einzelne Protagonisten dann einfach nach vorne treten und durchs Publikum abmarschieren. Das bleibt alles sehr rätselhaft. Ich habe den Eindruck, dass Lanig einfach die Geschichte nicht wirklich ernst nimmt und irgendwie versucht zu sagen, ich muss was dagegen setzen. Und das, was sie dagegen setzt, ist aber ein ziemliches Ideensammelsurium, das finde ich, wie gesagt, dem Stoff nicht gerecht wird und eigentlich auch nicht dieser Musik. Es gibt immer wieder einen Kontrast zu der von Sakrosek doch sehr toll auftrumpfend musikalisch inszenierten Musik, die das Orchester auch weitgehend sehr gut hier interpretiert hat, und eben dieser sehr kalten, dunklen Ästhetik. Also das war für mich doch letztlich eine Enttäuschung, szenisch.
Herzlichen Dank, Jörn-Florian Fuchs. Er berichtete aus Erl von Walter Braunfels, Die Vögel. Und in den Kulturmeldungen mit Anja Reinert heißt es nun, wann, wenn nicht jetzt?
Ja, so nennt sich eine Initiative, die in den nächsten Wochen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen auf den Marktplätzen in der Provinz Station macht, zum Beispiel in Gera, Neuruppin oder Bautzen. Die Idee, hier sollen Menschen zusammenkommen und sich austauschen. Dazu gibt es Veranstaltungen und Diskussionen. Gestern startete Wann, wenn nicht jetzt in Zwickau. Mitorganisator René Hahn erklärte im Deutschlandfunk Kultur, dass es dabei auch um das Ansprechen spezifisch ostdeutscher Probleme geht.
Ansonsten gab es verschiedene Lesungen und Diskussionsrunden, zum Beispiel von Aufbruch Ost, wo auch so Dinge, die mit der Treuhand viele Menschen ja auch wahrnehmen, dass da Dinge schiefgelaufen sind, nochmal auch debattiert wird und man schaut, da dran zu bleiben und zu gucken, was hat das bei den Menschen eigentlich da seit den 90er Jahren ausgemacht und verändert.
Insgesamt findet Wann, wenn nicht jetzt, 12 Mal statt, jeweils angepasst an die jeweilige Stadt, in der man gerade gastiert. Das kostet natürlich auch Geld, aber abgesehen von Fördergeldern zeige sich bei den Menschen auch eine große Spendenbereitschaft, so René Hahn.
Nach den Wahlen, die in Sachsen waren, die Kommunalwahlen, wo die AfD jetzt einfach noch mal weiter zugelegt hat, danach hat die Spendenbereitschaft auch zugenommen, weil Menschen auch gesagt haben, oh, wir müssen in irgendeiner Form jetzt aktiv sein, sei es, dass wir irgendwo uns mit unseren Ressourcen einbringen oder unserer Zeit oder dass wir vielleicht einfach auch nur Geld dazugeben, damit dort etwas auf die Beine gestellt werden kann.
Der nächste Termin ist der 27. Juli in Bautzen. Der Lyriker Werner Söllner ist tot. Er starb am Freitag mit 67 Jahren nach kurzer, schwerer Erkrankung. Söllner veröffentlichte unter anderem bei Suhrkamp den Gedichtband Kopfland, Passagen und zuletzt 2015 die Lyrikedition Knochenmusik. Von 2002 bis 2010 war er Leiter des Hessischen Literaturforums. Deren Vorstandsmitglieder erklärten heute, wir verlieren einen großen Dichter und nicht zuletzt einen Wegbegleiter und Freund, den wir schmerzlich vermissen. Der amerikanische Rapper A$AP Rocky, der nach einer Prügelei seit dem 3. Juli in einem Stockholmer Gefängnis sitzt, bekommt Hilfe von eher unerwarteter Stelle. US-Präsident Donald Trump twitterte, er habe sich persönlich bei Schwedens Regierungschef Löfven für den Rapper eingesetzt. Er übernehme gerne die Kaution für ihn. Leider hat ihn im Vorfeld niemand darüber aufgeklärt, dass es sowas in Schweden gar nicht gibt. Die schwedische Regierung betonte ansonsten das freundliche und respektvolle Gespräch. Vor wenigen Tagen noch hatte Donald Trump mit rassistischen Äußerungen gegenüber Abgeordneten der Demokraten, die nicht weiß sind, empörte Reaktionen hervorgerufen.
Und das war Kultur heute. Über mehr Geld für die Bundeswehr geht es jetzt in den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Danke für Ihr Interesse.